Reinhard.
Hä?
Reinhard, ich bin wieder da. Leg auf.
Oh, oh, ja.
Ich bin wieder da, Reinhard.
Ja, ich hatte auch schon heute den ganzen Tag im Labor wieder so einen warmen Hauch im Nacken. Das war...
Ja, China war schön. Unsere Aufnahme über zwischen den Kontinenten war nicht ganz so, oder nur so halb erfolgreich.
Ja.
Ein wenig ist verloren gegangen.
Die Hälfte.
Genau, die Hälfte. Die bessere Hälfte.
Ja.
Nein, weiß ich nicht, ob es die bessere Hälfte war. Aber wir haben uns dazu entschieden.
War eine schöne Hälfte eigentlich.
Ja, die war gut. Ja. Entweder war es dem chinesischen Bier geschuldet, dass ich die gut fand, oder...
Es war die beste Hälfte, die wir jemals aufgenommen haben, die jetzt niemand hören will.
Damit hätten wir den Durchbruch geschafft.
Ja, damit hätten wir es geschafft, aber naja.
Gut, was macht man damit? Schmeißt man das, also wir hatten halt die Aufnahme nicht mehr, schmeißt man also die Ideen weg?
Faked man das Ganze?
Faked man das Ganze?
Ja. Ist man ehrlich, dass einer der beiden Leute, die Aufnahme gemacht haben, inkompetent wäre?
Nee, das kann man so nicht sagen.
Ja.
Da tust du dir Unrecht.
Schieben wir die Schuld auf den Mac.
Genau. Nein. Wir können beide nichts dafür, sagen wir mal. Und Steve Jobs auch nichts.
Ja.
Deswegen haben wir uns entschieden, wir nehmen die zwei Themen, die wir noch vorbereitet hatten. Nochmal auf.
So, aber wahrscheinlich wird es jetzt kürzer werden, oder?
Ich weiß gar nicht. Wir schauen einfach mal. Und wir tun wieder genauso überrascht, wenn wir ein Thema vorstellen.
Das Schöne ist, meinem guten Gedächtnis zu schulden, wirst du mir wieder was komplett Neues erzählen, weil ich das komplett vergessen habe.
Schauen wir mal. Mein drittes Thema oder unser drittes Thema heute ist keine blühenden, dafür knochige Landschaften.
Ah,
so habe ich es genannt. Ah. Nee, du darfst doch jetzt nicht mal sagen, ah ja, ich erinnere mich. Wenn du mir jetzt die ganze Zeit hier reinquasselst und immer sagst, ja, das hast du doch schon beim letzten
Mal. Und schon wieder. Ja, komm, mach hinne.
Du bist schon begeistert jetzt.
Ja,
du.
Sehr.
Also wir üben das nochmal. Das nächste Thema, was ich vorbereitet habe, das ist Thema 3, lautet keine blühenden, dafür knochige Landschaften.
Oh.
Ja, das ist ganz interessant. Das war, in meinen Aufzeichnungen steht letzte Woche im Science Magazine. Wahrscheinlich ist es mittlerweile so knappe 3 Wochen mehr. Also war vor knappen 3 Wochen im Science Magazine. Und ist eine Kollaboration des australischen Center for Ancient DNA, der University of Adelaide, der Universität Mainz, im State Heritage Museum in Halle und National Geographic Society Genographic Project. Also allerhand Leute daran beteiligt. Die haben sich auf ein Thema gestürzt, was viele Leute schon etwas länger interessiert hat. Wir haben in Europa, wenn du dir Europa so anguckst und die Menschen, die da drin leben, dann stellst du fest, dass Europa eine recht beachtliche genetische Vielfalt besitzt. Nicht ganz so wie Indien. Da haben wir ja vor einigen Wochen drüber gesprochen. Also nicht ganz so wie Indien, aber das ist schon so ein Schmelzpot, sagen wir mal,
ja,
wo Gene sich schön gemischt haben. Ich meine, die Landverbindungen in alle Richtungen sind ja eigentlich im Wesentlichen offen. Deswegen ist es nicht so erstaunlich, dass sich über die Jahre und Jahrtausende...
Und abgesehen von dem einen oder anderen Berg ist da auch nicht viel, viel Grenze, ne?
Gut, ja, aber selbst da sind die Jungs ja drüber gelaufen. Ne?
Mit Elefanten.
Stimmt, in die Richtung auch, ja. Mit Elefanten, auch in die andere. Der ein oder andere Kollateralschaden war ja zu beklagen. Ötzi zum Beispiel, der es nicht ganz drüber geschafft hat.
Ja.
Wusstest du, dass Ötzi auch Tätowierung hatte?
Habe ich in meiner Diplomarbeit erwähnt.
Ah, schön.
Habe ich sogar zitiert, das Paper. Der wurde nämlich mit Kohlenstoff tätowiert.
Ja, genau, mit schwarzer Farbe quasi und wenn Ruß eigentlich. Ne?
Ja.
Und das habe ich mal, fand ich gar nicht so schlecht. Ich durfte mal einen Vortrag halten auf einem Workshop, der sich im Wesentlichen mit Bio-Anwendung von dünnen Schichten und so beschäftigt hat. Und ich hab über unsere Kohlenstoffschichten gesprochen. Und das war einer der Beweise für mich, oder den habe ich dargelegt, dass Kohlenstoff im Wesentlichen biokompatibel ist, also im Körper erstmal keinen Schaden macht und dort auch nicht und dort auch verbleibt in seiner Form, weil Ötzi eben
massenhaft tätowiert.
Weiß man, was er sich halt tätowieren lässt?
Nee,
Arschgeweih? Ja, kann man ja mal fragen.
Ich glaube nicht, halt so religiöse Geschichte war das, glaube ich.
Aber eigentlich ist das komisch, ne? Wenn dafür dann eigentlich ein Motiv, was sich Leute machen wollen würden, oder?
Was der Ötzi hatte?
Ja.
Das ist eine gute Frage. Wobei, ich habe ja gehört, dass das neue Arschgeweih ist ja hier jetzt, ne? Wenn er so unter der Hand da.
Wie, da, und dann so ein China-Stempel da drauf?
Ja, ne? Irgend so ein Ding halt. Irgendwas dahin, ja? Das ist das neue Arschgeweih, okay. Ja.
Aber du suchst ja immer nach neuen
Motive, Motiven,
ne? Ja. Das, von daher den alten Ötzi da drauf, aber wahrscheinlich sieht das eh nicht so schön aus.
Schade ist ja, dass wir kein schönes Podcast-Logo haben, dass man irgendwie mal so.
Wie auf unserem Logo ist mein Gesicht.
Ja. Siehst du?
Ja, aber ich warte natürlich irgendwann Minkorrekt, ne?
Ja.
Tätowierung.
Ich überlege gerade. Dezember.
Im Ernst?
Bin ich nächstes Mal da, ja.
Also, aber dann willst du, soll man nicht erst sagen, wir müssen irgendwie
wir können Vorschläge sammeln.
Ja, die coole, das
finde ich ja lustig. Ja, Vorschläge.
Also, der Reinhard, können wir jetzt offiziell machen, Reinhard lobt, vergibt einen Platz, einen ewigen Platz auf seiner Haut, auf seinem Körper. Dürfen die Zuhörer auch vorschlagen, wo es denn
hin soll? Nee.
Da wäre von einem ominösen Nikolas Wehmuth ein suffisanter Vorschlag gekommen.
Stirn.
Ja, boah, ja, ich hatte eher so in die andere Richtung
gedacht. Auch.
Südlich, mehr südlich. Also okay, Platz nicht, aber Motiv. Also wenn unter den Hörern jemand ist, der...
Also Moment. Wir machen das so. Vorschläge und ich suche mir einen davon aus.
Ja, natürlich, klar. Also,
ja, das könnte man jetzt also anders verstehen können.
Ich habe natürlich ein gewisses Mitspracherecht.
Natürlich. Es geht schließlich um meinen Körper.
Ja, genau. Also ich darf, aber nein, natürlich habe ich kein Mitspracherecht. Du darfst das entscheiden. Möchtest du denn was vorgeben? Es muss ein bisschen minkorrekt drin sein oder Wissenschaft und minkorrekt, sagen wir mal.
Ja.
Oder methodisch inkorrekt oder
minkorrekt ich glaube minkorrekt minkorrekt ist besser als methodisch inkorrekt. Das ist kürzer. Dann passt mehr Motiv daneben. Vielleicht auch so ein Headset oder so.
Ja, also ein Podcast-related... Wenn das gut ist, könnten wir daraus unser neues Logo machen. Ne?
Ja.
Aber gut, das wird die nächste Ausschreibung.
Mal schauen. Ja,
kümmern uns erstmal um deinen Körper, genau. Der schon mal versorgt ist.
Werbung. Ich mache ja gerne viel Sport. Aber so ein Fitnessstudio, muss ich sagen, das wäre nichts für mich. Kostet viel Geld, man muss irgendwie zu so einem Fitnessstudio hingehen, um seine Übung zu machen. Für mich ist das Ideale Laufen und Radfahren. Und mittlerweile habe ich begriffen, dass für viele so ein E-Bike eigentlich das ideale Sportgerät ist. Denn es macht Spaß, man schafft längere Strecken und man muss auch nicht jeden Berg hochdrücken. Es gibt ja Gegenden, die sind nicht ganz so flach wie unsere hier. Da macht so ein E-Bike schon Sinn.
Jetzt denkt ihr euch vielleicht, dass E-Bikes aber richtig teuer sind. Aber hier kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel, und zwar Upway.
Bei Upway findet ihr eine große Auswahl an erschwinglichen und gründlich geprüften und professionell aufbereiteten gebrauchten E-Bikes. Diese E-Bikes sind bis zu 60% günstiger als neue E-Bikes.
Mit Garantie und Versicherungsmöglichkeit. Damit spart ihr nicht nur, sondern tut auch der Umwelt etwas Gutes. Denn durch die Wiederverwendung eines zuvor genutzten E-Bikes trefft ihr eine bewusste Entscheidung für nachhaltige Mobilität.
Jedes E-Bike durchläuft in der Werkstatt in Berlin einen strengen Inspektions- und Überholungsprozess. Professionelle Mechaniker überprüfen jedes Detail, bevor ein Fahrrad versandt wird.
So wird sichergestellt, dass jedes Fahrrad in einem erstklassigen Zustand ist. Es gibt außerdem eine einjährige Garantie, die den Akku, den Motor und die Elektronik des Fahrrads abdeckt.
Zudem kann man das Fahrrad 14 Tage Probe fahren.
Die Lieferung erfolgt innerhalb von 3 bis höchstens 7 Tagen. Als kleines Extra für unsere HörerInnen gibt's noch was Besonderes. Also schaut doch einfach mal im Shop bei upway.de vorbei.
Da gibt's eine Vielzahl an E-Bike-Kategorien von vielen beliebten Marken, von Citybikes und Rennrädern bis zu Mountainbikes und Lastenrädern. Und das Allerbeste, Mit dem Code methodisch, alles groß geschrieben, spart ihr in Deutschland und Österreich 150 Euro auf E-Bikes und Zubehör. Ab einem Mindestbestellwert von 500 Euro.
Alle Infos findet ihr auf upway.de/methodisch und wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Zurück zu den knochigen Landschaften.
Ach ja, ich wollte gerade sagen, wo sind wir hergekommen? Die knochigen Landschaften, also ich muss nochmal anfangen. Genetische Vielfalt in Europa, fast so wie Indien.
Du machst ja, mir hier die Stimmung kaputt. Du erzählst mir jetzt zum dritten Mal.
Ich wusste, ich kann mit dir sowas nicht nochmal aufnehmen. Du machst mir die Stimmung kaputt. Also eine extreme Vielfalt. Bisher wurde angenommen, oder musste angenommen werden, so muss ich das sagen, dass diese Vielfalt im Grunde genommen durch eine einzige Migration entstanden ist. Also durch eine einzige Einwanderungswelle quasi, weil die belegt war. Deswegen musste man davon ausgehen. Allerdings haben sich Wissenschaftler schon immer damit extrem schwer getan und haben gesagt, okay, diese Vielfalt kann eigentlich nicht von einer einzigen Welle der Migration gekommen sein, müssen eigentlich mehrere Migrationen gewesen sein. Die konnten aber eben nicht nachgewiesen werden.
Ja. Ja.
Jetzt wurden 400 Proben von unterschiedlichen Skeletten, also unterschiedlichen Individuen aufgenommen. Und das allein ist schon mal eine tolle Leistung, weil das, also diese 400 Proben stammen aus unterschiedlichen Zonen, wollte ich sagen, Zeitbereichen.
Epochen.
Epochen. Sehr schön. Und damit ist schon mal auf dieser Zeitskala eine lückenlose Darstellung der genetischen Vielfalt oder der genetischen Variation möglich. Von Beginn der frühesten sesshaften Gruppen, also der Leute, die nicht mehr gejagt haben und gesammelt haben ausschließlich, sondern Ackerbau betrieben haben, bis hin zur Bronzezeit. Also so ein Zeitstrahl von etwa 7.500 Jahren. Lückenlos, also im Wesentlichen.
Ja, lückenlos, lückenlos also
nicht jedes Jahr, aber.
Mit 400 Stichpunkten.
Genau, ja. Das ist ja schon mal was. Ja. Man hört ja schon mal von Leuten, die machen.
Drei. Genau. Drei Punkte sind eine Gerade. Liest man gelegentlich mal in der einen oder anderen Veröffentlichung.
Aber auch jeder beliebige Kreis. Ja. Nicht jeder beliebige. Okay, also eine Zeitskala von 7.500 Jahren. Das ist aber nicht das Besondere an dieser Studie. Das, was diese Studie wirklich einzigartig macht, ist, dass diese Skelette alle in einem relativ begrenzten, also räumlich begrenzten Ort gefunden wurden. Also nicht wirklich an einem Ort natürlich, aber in einer kleinen Region quasi.
Und klein, das, klein heißt jetzt so Stadtbereich oder
eher ja, da so komme ich gleich drauf. Da komme ich okay. gleich drauf. Was bisher immer passiert ist, ist halt du sammelst Proben überall in Europa. Du findest in der Nähe von Paris findest eine Probe aus dem und dem, also von vor 3000 Jahren. Dann findest du eine andere Probe irgendwo in Italien, die ist 5000 Jahre alt, dann findest du noch eine. Also das ist alles so ein Flickenspiel.
Ich wollte sagen, das läuft doch wahrscheinlich eher so, dass nicht einer rumreißt und gräbt, sondern jeder gräbt überall ein bisschen und alle schmeißen ihre Daten zusammen in den Topf.
Treffen sich auf Konferenzen und gucken mal, ob sie was daraus ein konsistentes Bild machen können. Und das kriegen sie eben nicht hin, weil es halt, also zumindest schon mal zwei Freiheitsgrade sind. Ne? Wo gefunden und wann gefunden. Und dadurch jetzt eine Karte für Europa darzulegen, wo du sagst, okay, da kamen offensichtlich Einwanderungswellen, ist halt wahnsinnig schwierig. Das ist halt immer so ein bisschen Rätselraten auch. Und deswegen ist diese Studie unheimlich spannend, weil du eine von diesen Parametern jetzt festhältst, nämlich sagst, okay, wir betrachten nur einen einzigen Ort und scannen da mal so die Zeit durch und gucken uns an, wie sich die DNA oder wie die biologische Vielfalt die DNA-Vielfalt sich variiert hat über diese Zeit. Das macht diese Studie einzigartig. Und jetzt genau zurück zu deiner Frage. Was ist da wohl in Europa der ideale Ort, wo man solche Forschung machen kann?
Brandenburg.
Ja, jetzt muss ich dem Hörer sagen, genau das hast du beim letzten ich Mal weiß. Natürlich auch gesagt, ja. Deswegen stand sie so ein Reenactment. Aber das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil damals war ich ja schon erstaunt, ja. Dass du nämlich erstaunlich nah an dem Ort bist, wo wirklich passiert ist. Wie kamst du auf Brandenburg? Das war einfach nur so.
Brandenburg tatsächlich durch ein Lied von Reinhard Grebe. Kennst du den?
Ich kenne ihn, aber.
Von dem gibt's ein Lied Brandenburg und er erzählt dann, dass in Brandenburg halt niemand wohnt. Und ich dachte mir, wenn da wenige Leute wohnen und wenig gebaut wird und so weiter und viele Wälder sind, dann ist da vor allem seit der Industrialisierung nicht viel passiert. Sehr das schön, heißt, wenn da ein Skelett im Boden liegt, bleibt das auch da. Wie du siehst, ein fundierter, also nicht einfach ins Blaue hineingeraten, sondern man hätte auch sagen können, irgendwo in den Alpen oder so.
Nee, aber das passt schon sehr, sehr gut. Tatsächlich wurde diese Studie oder die Proben wurden genommen in Sachsen-Anhalt. Und ich glaube, Sachsen-Anhalt ist gar nicht so sehr herausgenommen. Das hätte vermutlich auch in Brandenburg passieren können. Der Punkt ist nämlich, dieser Ort Sachsen-Anhalt ist so besonders, weil die Mauer gefallen ist, Deutschland wiedervereinigt wurde und im Zuge dessen unheimlich viele Infrastrukturmaßnahmen in Gang gesetzt wurden. Also es wurden Straßen gebaut, Häuser abgerissen und neu gebaut, Infrastruktur gelegt. Wahrscheinlich haben die einen besseren Internetanschluss als ich zu Hause.
ist auch keine Kunst.
Stimmt. Also da wurde unheimlich viel gegraben und eben genau bei diesen Ausgrabungen quasi ganz nebenbei Skelette gefunden. Und die konnte es jetzt nutzen. Und weil eben jetzt nur dieser begrenzte Ort betrachtet wurde, eben Sachsen-Anhalt, kannst du zumindest schon mal sagen, okay, diese Skelette sind alle aus diesem Bereich, Sachsen-Anhalt, und hier können wir uns mal genau angucken, ob da Einwanderungen passiert sind. Ich hatte schon davon berichtet, dass die Forscher schon wussten, dass es Migration gab, und zwar eine große, besonders etwa 5500 vor Christus. Da kam nämlich da wurde beobachtet, dass sich der Lebensstil in Zentraleuropa änderte, nämlich vom Jäger und Sammler eben zum sesshaften Ackerbauer. Und zwar folgend auf eine Migrationswelle aus dem Nahen Osten.
Warum? Also weiß man, warum plötzlich da irgendwann so eine Welle?
Naja gut, warum kommt die Welle? Da gibt's keinen, also zumindest wäre mir das jetzt nicht bekannt, warum. Kamen halt aus dem Nahen Osten Leute, die sich ausgedehnt haben quasi. Also müsste man vielleicht nachgucken. Du meinst, ob es einen Grund gab, so wie eine Hungerkatastrophe?
Ja, irgendwie sowas. Naturkatastrophe oder so, warum die Leute da weg und halt hierhin.
Ist interessant. Ja, kann ich dir gerade nicht sagen, ob es da einen Grund gab, warum überhaupt diese Einwanderungswelle.
Also ich meine, so eine Welle ist ja schon was anderes als so kontinuierlich mal hier und da einer.
Ja, also wir sprechen hier von einer tatsächlich von einer Völkerwanderung im Grunde.
Oder gab es irgendwie Krieg oder so?
Müssen wir mal nachgucken.
Ja, okay.
Kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass man eben diese Spuren dieser Einwanderungswelle in Zentraleuropa beobachtet. Das Problem, damit hatte ich das Thema eingeleitet, ist eben, diese eine Welle erklärt nicht die Diversität, die wir genetisch in Europa sehen. Deswegen die Frage, ist da noch mehr passiert? Und genau das hat diese lückenlose DNA-Zeitleiste, die jetzt aufgezeichnet wurde, konnte das nachweisen, dass sich nämlich diese DNA nicht nur durch diese erste Migrationswelle änderte, sondern auch später nochmal. Zunächst einmal 2000 Jahre relativ stabil, aber dann am Ende des neolithischen Zeitalters, das ist so großzügig mal gesagt 2000 vor Christus, kommen einige Jäger und Sammler zurück. Und kurz darauf erfolgt eine weitere Migration aus dem Westen, jetzt Iberische Halbinsel, und aus dem Osten, so die Ecke Litauen, Tschechien. Und da beobachtet man jetzt, wenn man das sich archäologisch ansieht, zwei Dinge. Also zum einen beobachtet man jetzt nach der neuen Studie eben wieder eine starke Änderung der DNA, also eine Durchmischung. Und neue technische Artefakte. Das ist natürlich auch interessant. Und das kannst du korrelieren und dann sagen, okay, da muss eine Einwanderungswelle stattgefunden haben, weil plötzlich ganz neue Gerätschaften gefunden werden. Und parallel siehst du eben diese Änderungen in der DNA. Das ist auch irgendwie interessant, finde ich. Das ist ja irgendwie, heutzutage wäre das ja irgendwie anders. Ne? Also ein neues Artefakt bringt nicht unbedingt einen Selektionsvorteil mehr. Also nur weil ich das neueste iPhone habe, wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich fortpflanze, nicht deutlich erhöht. Obwohl ich den Eindruck habe, dass manche Leute sich die neuesten Gadgets genau aus dem Grund kaufen.
Ah,
vielleicht ist es doch so.
Sagt der Mann mit dem... Ja. Ja. Da ist dann auch die Frage, wie was hinterlassen wir dann mal im Boden, ne? Also so artefaktmäßig oder ähnliches. Also ich meine, das dürfte ja spätestens mit den billigen Fliegern von A nach B alles sich stark geändert haben, oder?
Also Artefaktewisse sind überall verteilt.
Also ich meine auch so der Genpool der Menschheit.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da noch viel ändert, ne? Oder? Also ich meine, genetisch siehst du natürlich schon Unterschiede in Asien und Europa.
Hm. Also, das wäre mal interessant, ob das nach und nach immer mehr so vermischt jetzt, wo halt die Welt kleiner geworden ist.
Tja.
So in, weiß nicht, 1000 Jahren oder so.
Also das hängt wahrscheinlich stark ein bisschen auch von der Region ab. Ne? Wir haben ja gelernt, also sagen wir mal, im Moment gibt es halt noch Regionen, wo nicht so sehr Wert auf Durchmischung gelegt wird. Also im Indien, das Thema hatten wir ja in der letzten Sendung, gerade Indien ist ja, wo immer noch
mit den Kasten,
die Kasten, das, ne? Auch wenn es sie nicht mehr gibt, aber Leute immer noch zusammenhängen.
Mhm.
Wobei alles, was wir hören von Leuten, mit denen wir sprechen, ist natürlich, dass diese Strukturen immer mehr aufbrechen. Also ich glaube,
so
auf einer
neueren Generation, ne?
Auf einer sinnvollen Zeitskala, wo sich solche Änderungen in der DNA widerspiegeln, ist wahrscheinlich ist so eine relativ hohe Durchmischung irgendwann haben, glaube ich.
Ja, und Artefakte, ja. Wir kriegen kommt ja alles schon aus China, ne? Ist ja, oder?
Ja, wäre doch lustig, wenn sie dann so sagen. Und dann gab es Ende 2000 nach Christus eine Migrationswelle
aus China.
Das sehen wir an Artefakten, an billigen Plastik-Artefakten.
Ja.
Und schlecht hergestellten Kopien.
Ja, aber kommt ja alles daher, ne? Also auch dein Mac und so, die, wenn du jetzt nicht gerade einen Mac Pro hast, der hohoho in den USA gefertigt wird.
Ja, aber ich meine, also bei diesen Migrationswellen siehst du halt neue Artefakte daran, dass neue Technologien auf einmal irgendwo auftauchen.
Naja,
in dem Fall ist es ja, also wir haben ja einen globalen Markt, ne?
Ja,
die Artefakte tauchen überall auf. Also.
Es sei denn, das ist Musik. Dann hast du nämlich die GEMA, die da verhindert, dass das hier auftaucht.
Wobei interessant wäre mal so ein neues Artefakt wäre ja sowas wie die Atombombe oder so, ne? Da könnte, ob man jetzt sagen könnte, wenn man sich das anguckt, okay, die Amerikaner haben sich, wann waren die Atombombentests? So 40er, 50er, 60er Jahre. Dass du da irgendwie merkst, dass du mehr Mutation in der Gesellschaft hast. Und dann sagst du halt, okay, kommt komischerweise mit dem Artefakt der Atombombe in Amerika, korreliert das? Und dann irgendwie so ein abgelegenes Land, was keine Atombombe hat, da siehst du halt genau diese Störungen
nicht.
Aber ich will mal hoffen, dass die Amis nicht komplett ihre Bevölkerung verstrahlt haben, sondern nur sehr selektiv.
Dann siehst du, dann könntest du auch noch sagen, dass es zeitgleich passiert ist in Russland,
ja, genau,
und in USA.
Ja. Ja, dann siehst du halt, wo auf der Welt diese Artefakte. Ja. Aber ich meine.
Aber wenn du irgendwo eine Bombe zündest, der ganze Fallout und so, das ist ja eh auch wieder ein weltweites
global,
Phänomen.
Ja.
Das ist.
Ja. Gut, lassen wir es mit diesem Thema, mit diesem etwas
traurigen.
Naja.
Nein.
Ja, das war mein Thema, knochige Welten. Nee, wie habe ich es genannt? Keine Blühenden. Dafür knochige Landschaft.
Ja, schön.
Fand ich irgendwie interessant, das ausgerechnet in dieser Studie in Deutschland, dass die Wende noch so einen wissenschaftlich schönen Effekt hatte.
Dass man gebuddelt hat.
Ja.
Ich guck gerade, weißt du noch, wie ich mein Thema genannt habe letztes Mal? Das habe ich mir nämlich nicht in meine Notizen geschrieben.
Denk dir schnell was aus.
Ich
könnte dir jetzt Vorschläge machen, aber dann würden wir auffliegen.
Warte mal, Folge 11? Nee, es war Folge 12, ne? Ich hab's nicht mal in den Sendungsplan geschrieben. Ach genau, doch, ich weiß es wieder. Ja, wo laufen Sie denn?
Aha. Loriot.
Loriot, ne? Richtig. Ja. Loriot, ja, wo laufen Sie denn? Erinnerst du dich noch, worum es ging?
Um Loriot. Ja, aber, ich.
Ja, dein Gedächtnis ist besser als meins.
Ich erinnere leider mich halt.
Es geht um Folgendes. Und zwar geht es um ein Paper. Erschienen, hier steht diese Woche, also letzte Woche, in der Fachzeitschrift Plus One.
Plus One?
Nee, Plus. P-L-O-S. Könnte auch könnte auch Plus Ohne heißen.
Aber ist eine Abkürzung.
Ja, ne? Keine Ahnung. Ja, irgendwas, irgend so ein Online-Journal, bla, ist irgendwas Biomäßiges. Also ich kenn's nicht, aber
gut,
heißt ja nichts, ne? Und zwar ist da ein Paper erschienen von Janelle Wagnild und Cara M. Wall Scheffler, wo auch immer die herkommen. Und die haben Folgendes untersucht. Und zwar die Auswirkungen des menschlichen Sozialverhaltens auf deren oder beziehungsweise auf den persönlichen Energiehaushalt
der Menschen. Ich verstehe kein Wort.
Der Untertitel beziehungsweise zweite Teil des Titels ist Walking Speed Choice Among Friendly jetzt, was auch immer das heißen soll. Es geht also um Geschwindigkeit beim Laufen.
Okay.
Und zwar haben die sich angeguckt, erstmal einzelne Menschen, wenn ein Mensch alleine geht, hat er eine gewisse, für ihn perfekte Geschwindigkeit.
Ja, kann ich mir vorstellen. Liegt wahrscheinlich, hängt ein bisschen vermutlich mit der Schritt, also Beinlänge zusammen vermutlich.
Körperbau,
ja.
Genau. Es hängt mit dem Körperbau zusammen, wo dein Schwerpunkt ist, wie lang deine Beine sind.
Muckis.
Und so weiter und so weiter. Wie das Gewicht an deinem Körper verteilt ist. Auf jeden Fall, wenn du ganz in Ruhe läufst, ohne drüber nachzudenken, nimmst du automatisch eine für dich energetisch günstige Form oder beziehungsweise Geschwindigkeit an, in der du möglichst wenig Energie verbrauchst.
Ja, das macht Sinn. Ja, das
klingt logisch, ja. Ne? So, da jede Geschwindigkeit für jeden persönlich, also für jeden einzigartig ist, weil jeder einen komplett anderen Körperbau hat, ergeben sich jetzt Probleme, wenn man in Gruppen läuft.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Weil ja alle unterschiedlich schnell laufen. Ja. Aber das soziale Gefüge möchte es ja, dass wir zusammenlaufen.
Ja, würde man jetzt, also einfach mal so eine Spekulation, würde man, also ja, was würde ich erwarten? Vermutlich würde man sagen, es bildet sich so eine Art Mittelwert raus. Ne? Also sagen wir mal, ich gehe mit jemandem, der langsamer geht, dann würde ich erstmal so grundsätzlich denken, man nähert sich so mittig an.
Genau, würde man halt erwarten. Ne? Die, die sonst langsamer laufen, laufen ein bisschen schneller und die, die sonst schneller laufen, laufen ein bisschen langsamer.
Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir waren ja mit, als wir in Indien waren, sind wir abends mit Sushmita vom Labor in Richtung Gästehaus gelaufen. Da fällt mir gerade ein, dass sie sich beklagt hat, dass wir viel zu schnell gehen. Was sicherlich, also sie ist auch kleiner, deswegen passt das sicherlich mit ihrer Physiognomie schon mal.
Könnte aber auch daran liegen, dass wir nicht gucken, ob Schlangen da sind oder so.
Könnte sein. Wobei ich jetzt gerade darüber nachgedacht habe, ob es auch, und da wird vermutlich geben, so eine Sozialisierungskomponente, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass manche also Leute schon grundsätzlich etwas schneller gehen oder Mentalitäten, Völker. Die schneller laufen und manche Leute, die ein bisschen langsam, gemütlicher unterwegs sind. Weiß ich nicht. Also einfach
könnte nur sein.
Aber um das noch eben kurz abzuschließen, da hatte ich das Gefühl nebenbei nicht, also als sie sich beklagt hat, hatte ich nicht das Gefühl, dass wir langsamer, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich langsamer als sonst laufe.
Danach, also, nach dem Beklagen?
Nee, nach dem Beklagen
davor.
Schon, aber davor. Das würde so ein bisschen dagegen sprechen, dass wir einen Mittelwert vielleicht waren wir in dem Fall die stärkere Komponente, weil wir zu zweit waren und wir sind.
Es ist ja auch ein Teil der Gruppe, ne? Welcher Teil ist der größte?
Ja, stimmt.
Also ich meine, wir waren halt mehr, ne? Ja. Und sind schneller gelaufen. Wenn dann einer zurückbleibt, Pech.
Also schwierig. Also ich würde einfach mal sagen, machen wir die Gruppe mal kleiner, sagen wir mal zwei Personen, ein schneller, ein langsamer Geher, dann würde ich jetzt einfach mal spekulieren und sagen. Läuft auf so Mittelwert raus.
Richtig, hätte ich auch gesagt, ist aber falsch. wobei das halt auch von der Kombination der Leute abhängt. Die haben in ihrer Studie untersucht, wie sich das soziale Gefüge, also die Beziehung zu der anderen Person, mit der man läuft, die haben sich auch tatsächlich Zweiergruppen angeguckt, sich auf die Gehgeschwindigkeit auswirkt. Und zwar war der Versuchsaufbau folgender. Eine 400 Meter Strecke, Sportplatz, eine Runde rum, 400 Meter. Alle 100 Meter wurde die Zeit gemessen.
Okay.
Und dann haben die, wenn ich mich recht erinnere, habe ich leider auch nicht aufgeschrieben, 21 Personen insgesamt laufen lassen. Und zwar erst alleine eine Runde, um halt zu gucken, wo die persönliche Geschwindigkeit liegt. Dann die zweite Runde, als zweites durfte dann einer von beiden, also die haben die Partner zusammengestellt und einer von beiden Partnern durfte zuerst eine Runde laufen, eine halbe Runde, 200 Meter. Dann nach den 200 Metern ist der Partner dazugekommen für 400 Meter und dann danach wieder 200 Meter alleine, dann wieder 400 Meter mit Partner, 200 alleine und so weiter und so weiter. Wer jetzt gelaufen ist, ob Mann oder Frau, hat eine Münze entschieden am Anfang. Und haben sich dann angeguckt, was passiert. Also ob sich die Geschwindigkeit ändert, wenn der Partner dabei ist oder wenn generell, also jetzt Partner im Sinne von Lebenspartner oder auch anderer Partner, das kommt gleich noch, das wurde auch noch variiert, dabei ist und haben geguckt, ob sich die Geschwindigkeit ändert. Was da schon mal rausgekommen ist, was ich persönlich sehr erstaunlich fand, ist, die Geschwindigkeit hat sich angepasst, wenn generell ein Partner dabei war, der mitgelaufen ist. Okay. Wenn der Partner aber wieder weg war, also wieder diese 200 Meter alleine, haben die fast wieder genau ihre Ausgangsgeschwindigkeit erreicht. Und zwar mit einer Abweichung von knapp 1%.
Oh, ja, Hammer.
Das schon, also das spricht sehr stark dafür, dass man wirklich eine für sich persönliche Gehgeschwindigkeit
hat. Ja, ich meine, unter dem Aspekt kann man sich das schon gut vorstellen. Ne? Du hast halt der Körper ist ja immer bestrebt, möglichst wenig Energie rauszuhauen.
Genau,
ja. Na, da heißt, wenn es eine optimale Geschwindigkeit gibt, dann wirst du die auch wiederfinden.
Ja. Genau.
Aber ist natürlich schon, da das wie so ein Uhrwerk
funktioniert. Ja, das ist schon erstaunlich, ne? Das ging dann weiter. Dann haben sie das Ganze noch ein bisschen verschärft und zwar haben das Ganze nochmal mit den Partnern gemacht und zwar einmal mit Händchen halten und einmal ohne.
Ach. Ja. Wie fremde Leute mussten da Händchen halten? Da will man ja
das haben sie dann mit den Partnern gemacht, mit den Lebenspartnern. Ja. Und danach dann auch nochmal mit Freunden einfach nur. Also mit befreundeten Menschen. Einmal männlich, einmal weiblich.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Jetzt kommen die interessanten Sachen. Was ist passiert? Wenn Mann und Frau, also generell ist rausgekommen, je näher die persönliche Bindung der Menschen ist, desto besser, also nicht der Menschen, sondern von Männchen und Weibchen ist, desto besser passt sich der Mann an die Frau an.
Ach.
Ja.
Ach, ehrlich?
Ja, ernsthaft.
Je näher die persönliche
Bindung zwischen Mann und Frau ist, desto mehr passt sich der Mann an die Frau an. Die Frau wiederum ändert ihre Geschwindigkeit fast überhaupt nicht.
Das können wir im Moment mal so stehen lassen.
Ja. Noch ausgeprägter wird das langsamer werden der Männer mit der Partnerin beim Händchenhalten.
Da könnte man jetzt böse sein. Da haben die Männer dann noch so eine gewisse Absicht, steckt dann dahinter. Wir haben noch eine gewisse Erwartung an diese Beziehung.
Da kommen wir zu einem Punkt, an diese Beziehung. Das haben sie nämlich untersucht mit der Partnerin und dann auch einfach nur mit einer befreundeten Frau zum Beispiel oder halt Mann befreundet, je nachdem. Und dabei ist dann rausgekommen, dass ohne romantische Beziehung diese Anpassung bei den Männern nur sehr gering oder gar nicht vorhanden ist.
Oh Mann, ich wollte hier ein Plädoyer für die Männer machen und sagen, da seht ihr mal, die Männer richten sich dann ganz gentleman-like nach der Schrittlänge der Frau, nehmen diese erhöhte diesen Energieaufwand in Kauf, um langsamer zu gehen. Aber wenn das jetzt nur dran liegt, ob es eine erotische Beziehung ist, dann kann man ja schon wieder
romantische.
Ja. Ach so, da war eine kurze Störung. Also eine erotische Beziehung, dann kann man ihnen ja schon wieder vorwerfen, dass nur darauf zielt, dass sie ihre Gene verteilen wollen.
Ja, aber er kümmert sich um seinen Nachwuchs. Ne? Ich meine, jetzt kommt noch der Punkt, die Frau passt ihre Geschwindigkeit ja gar nicht an. Die bleibt nahezu bei ihrer optimalen Geschwindigkeit durchgehend. Und zwar ist die Abweichung von ihrer optimalen Geschwindigkeit bei unter 1%.
Boah, was?
Ja.
Ja, da heißt ja nix.
Nix, genau. Nix.
Und die geht ihren Stiefel durch.
Richtig, genau. Und der Mann passt sich halt komplett dieser Geschwindigkeit der Frau an. Und dann, jetzt haben die halt auch versucht, ich meine, genau warum es so ist, weiß man halt nicht. Aber man hat sich ein paar Theorien zurechtgelegt und überlegt, warum das so ist. Nummer eins ist, oder beziehungsweise, also Nummer eins, was du schon meintest, die erotische Komponente. man könnte aber auch überlegen, ob der Mann dieses extra an Energie aufnimmt, damit die Frau halt ihre komplette Energie, die sie gespart hat, halt auf den Nachwuchs verwenden kann.
Das gefällt mir schön. Ja, das ist gut. Da stehen wir wieder in ein bisschen besserem Licht.
Ja.
Das heißt dann so Beziehung kurz vorm Ende, da siehst du dann, wie der Mann vorne wegläuft.
Ja, ja, genau. Vielleicht kann man so an der Differenz abmachen, genau. wie gut es gerade läuft.
Ja, genau. Ja, schön. Ja. Ja.
Jetzt aber die Frage, ist das wirklich von dieser romantischen Beziehung Mann-Frau und so abhängig? Was ist denn, wenn zwei Männer zusammenlaufen, die nicht in einer romantischen Beziehung sind? Ändert sich da was? Ja. Also laufen die genauso, also wer von den beiden passt sich an?
Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr, was hierbei rauskam.
Das ist schön.
Aber ich muss nochmal die Geschichte bringen. Ich hatte einen ganz tollen Freund, so spielt keine Rolle. Also ich hatte mal einen Freund. Ich hatte auch mal einen Freund.
Oh.
Und
die Betonung liegt dabei auf hatte, oder?
Ja, in dem Fall tatsächlich. Und der hat mich immer zur Schule abgeholt und wir sind dann gemeinsam zur Schule gelaufen oder wir haben zusammen Musik gemacht, wir sind dann zum Proberaum gemeinsam gelaufen und der hatte eine extrem, also er war ein Rennbrötchen, der war kleiner als ich deutlich, ja. Aber der hatte eine unglaubliche Schrittfrequenz. Wenn er am Horizont aufgetaucht ist, habe ich den vor allem an seiner Schrittfrequenz erkannt, weil der wie so ein Nähmaschinchen tak, 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 ja. Und wenn wir da zusammen gelaufen sind, sind wir beide extrem schnell gelaufen. Ich würde von der Tendenz sagen, dass ich meinen, also ich kann es für ihn schwer sagen, aber ich würde sagen, von der Tendenz her habe ich mein Tempo eher erhöht.
Könnte man ja überlegen, hast du dich an ihn angepasst?
Wäre denkbar, ja.
Bei der Studie kam tatsächlich raus, dass gleichgeschlechtlich halt Männer, die nicht in einer romantischen Beziehung sind, wir wollen hier nicht diskriminieren oder so. Dass die tatsächlich schneller laufen als ihre persönliche optimale Geschwindigkeit.
Beide, also kein Mittelwert, sondern ach.
Beide laufen schneller.
Ist das so ein Rivalending?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Weiß man nicht.
Männer so, jetzt zeige ich dir.
Ja, schon erstaunlich, oder?
Also bei meinem Freund Christian kam mir das so ein bisschen so vor, ja, dass wir, also nicht, dass wir uns abhängen wollten, sondern dass wir uns gegenseitig gepusht haben, schneller zu laufen.
Erstaunlich.
Also, weil es uns auch Spaß gemacht hat, schnell zu laufen.
Das könnte man ja überlegen, das muss ja nicht geschlechtsspezifisch sein, das könnte ja jetzt bei Frauen oder so genauso sein.
Und?
Ist es nicht.
Da bin ich gespannt.
Frauen laufen, wenn sie zusammenlaufen, langsamer.
Als ihre
ja.
Wohlfühlen.
Ja.
Da muss Energie fürs Quatschen aufgewendet werden. Ja.
Schön, ne?
Werbung. Wir haben bei Minkorrekt ja schon oft darüber gesprochen, wie man seine Zeit optimieren kann. Also ob es To-Do-Listen sind, ob es irgendwie die Vorbereitung auf die nächste Woche ist oder ähnliches. Wir haben da etliche Sachen schon durchgesprochen. Damit du dein Ziel erreichst, willst du dich möglichst effizient organisieren. Und das geht mit Clark. Mit Clark hast du all deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich überhaupt wenden musst oder kannst. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst oder hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss das mühselige Suchen nach irgendwelchen Policen und manage deine Versicherungen digital, on the go und 24/7. Hol dir dein Upgrade mit Clark. Alles, was du dafür tun musst, dir die Clark-App runterladen, zwei deiner bestehenden Versicherungen hochladen und mit dem Code methodisch54, alles groß geschrieben, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie IKEA, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß!
Werbung Ende.
Ich fand das eine sehr interessante Studie. Also natürlich, weiß nicht, ich glaube, die hatten 20 Leute oder so, die sich angeguckt haben.
Das heißt,
das ist dann auch mal so, ja, das, das ist dann auch wieder aus der Kategorie, 3 Punkte sind eine Gerade. Das,
ja, aber ich...
20 ist schon okay, das ist schon viel. Also ich meine, ist ja auch aufwendig, ne, die da die ganze Zeit laufen zu lassen.
Die Ergebnisse sind schon
erstaunlich. Interessant, ne? Und vor allem, wenn man die so ein bisschen mit Alltagserfahrungen verknüpfen kann. Ja, vielleicht ist es auch wie ein Horoskop, jeder findet, was er sucht.
Ja, das stimmt. Ja, aber da muss ich in Zukunft nochmal drauf achten. Warte mal, wie wäre, wenn wir beide zusammenlaufen, ne? Ich habe so das Gefühl, ich bin ein bisschen schneller.
Du wartest nie.
Ja, genau. du bist ja auch schon von deinem ganzen Charakter eher so ein bisschen phlegmatisch.
Nein. Bitte.
Wir würden beide schneller laufen.
Wir würden beide schneller laufen als normal.
Ja, da hältst du nicht mit. Das kriegen wir nicht hin. Wir reißen schon mal. Wir sind schon mal so ein Punkt, den man rausnehmen muss.
Ja, aber hat man ja immer, ne? So Ausreißer.
Ja, das stimmt.
Ja, ich glaube, das war's auch schon.
Ja, aber ein wirklich tolles Thema. Dieses Thema fand ich so toll, dass es mir so wichtig war, diese Folge 12b nochmal aufzunehmen, weil ich finde, das ist so eine ganz klassische Minkorrekt-Studie.
Ja, genau. Also,
die kannst du einfach ganz toll mit deinen eigenen Alltagserfahrungen abgleichen, beziehungsweise dir überlegen, wie das funktionieren könnte. Und es ist so ein bisschen kontraintuitiv. Ne? Man hätte, die Studie hätte ja auch rausfinden können, alles läuft im Mittelwert.
Ja, stimmt.
Und dann wäre irgendwie völlig langweilig gewesen. Aber es.
Dann wäre die Frage, hätten sie es dann veröffentlicht?
Wahrscheinlich nicht. Ne?
Wahrscheinlich nicht.
Gut, es fühlt sich etwas komisch an, nach knapp 40 Minuten eine Sendung zu beenden.
Ja, ist ja auch nur der B-Teil von der letzten gewesen. Ja. Und wir haben das ja uns einfach schon mal alles erklärt. Und daher ist es jetzt insgesamt wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer.
Das weiß ich nicht. Also 40 Minuten. Ja.
Aber wir machen ja gleich direkt weiter.
Wir machen gleich direkt weiter, ja.
Naja, direkt stimmt nicht.
Ja.
Essen. Bierchen.
Essen und Bierchen. So, ja. So sieht es aus. Ja. Ja, dann machen wir hier die 12b offiziell zu.
Ja.
Eine Folge in 2 Stücken.
Ja.
Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Nein, wir hören uns wieder in wenigen Minuten in der Folge 13. Wir haben noch ein kleines Rausschmeißerliedchen für euch vorbereitet. Das hören wir uns noch an.
Bis gleich.
Bis gleich. Tschüss.
And thanks to nanotechnology, they all lived happily ever after.
Miss Gloria, what is nanotechnology?
Well, nano things are way too small for you or I to see. But soon the world will change because of nanotechnology. A million nanometers that are lined up in a row are just about as long as a single flake of snow. Even germs are several thousand nanometers tall. So when you hear that something's nano, it's very, very small.
I think that is very interesting.
Well, I think that's very lame.
Poker monster!
Miss Glory, why is smaller better?
Well, you see... Big plastic tubes do not exactly have a great appeal, but nanotubes are stronger than the strongest piece of steel, and they're lighter than most metals, which makes them so ideal. And maybe later a space elevator may truly become real.
Ooh, a space elevator!
Nano, 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 what a wonderful surprise. That grains of sand do nothing when they're sitting on the shore, but nanosand glows brightly like no light has done before. They shine all sorts of colors, from red to green to blue, and they use much less energy than current light bulbs do.
Which is good for the environment, right?
That's right. Nano, 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 what a wonderful surprise that ordinary
radio. Nano motor.
iPod Nano.
That's not Nano.
Nano, Nano, Nano.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Okay, Düsen, wir machen jetzt endlich einen Podcast. Das ist cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen. Und ich sag's dir, wie es ist. Solche Trailer sind immer saudoof. Also bei Laber-Podcasts. Die sind unwitzig, sie sind zu lang, sie sind geskriptet.
Apropos, du sollst doch nicht labern. Sondern das soll ein Gesprächspodcast werden. Düsen, also lass uns doch einfach vor, was
hier steht. Das ist ein Skript.
Du, das steht hier so.
Ja, ich hab's... Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also, worum geht's überhaupt? Warum machen wir das hier?
Du und ich treffen uns einmal die Woche, unterhalten uns über das, was uns und die Welt bewegt.
Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet. Für unser Leben.
Und am besten mit Themen, die im täglichen News-Wettstreit untergehen. Und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde, als mit dir. Keschrau.
Das ist wirklich arschgoldig von dir, Düsen.
Was für ein komisches
selbiges
Wort.
Selbiges Wort.
Das hab ich noch nie gehört.
Es geht so im Text, ich lese das doch einfach nur vor.
Ja, ich weiß, ganz Wort ehrlich, ich lese ja auch gerade ab. Was soll das eigentlich? Nein, okay. Also ich kann ja mal sagen,
ja, sag doch mal,
was ich wirklich denke. Keschrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende Gegenüberschaft.
Ja.
Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen, dass wir unsere Lebensrealitäten in diesen Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung. Und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen dabei.
Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die Woche zusammenkommen und unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen.
Ich bin Düsen Tekkal, für die, die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin. Und ich arbeite jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
Und ich bin Keschrau Beros. Ich bin nur ein Oller Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekkal und Beros, der neue Podcast von Andan. Ab dem 14. Juli, jede Woche neu. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.